Liebes Publikum, wir beschäftigen uns ja hier seit Wochen sehr akribisch mit der Donut-Festkörperbatterie. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen, da hatten wir mit Dr. Joachim Sann dieses spannende Produktionsverfahren Siebdruck erörtert, das ja angeblich von diesem deutschen Zellentwickler für Donut angewandt wird. Unabhängig davon, welche Zellen Donut jetzt wirklich in seine Batterien da reinsteckt, da haben unsere Spekulationen hier offenbar über mögliche Chinone oder so und das Drucken von Batterien ganz allgemein ganz, ganz viele neue Ideen hervorgebracht. Daniel, wir haben jetzt über 20 E-Mails von unseren Hörern bekommen. Vielen Dank an euch da draußen. Die kamen grundsätzlich aus der Forschung, aber auch aus der Industrie. Da hieß es, geil, ihr habt uns auf ganz, ganz neue Ideen hier gebracht. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute in dieser Episode mit Siebdruck von Batterien und gucken mal in die Forschung, was da heute schon möglich ist.
Ja, und dazu haben wir die beiden perfekten Gäste aus der Forschung eingeladen, und zwar Dr. Daniela Fenske und Mario Kohl. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke.
Hallo.
Daniela, du bist Gruppenleiterin für elektrochemische Technologien und Zelldiagnostik in der Abteilung elektrische Energiespeicher bei dem Fraunhofer Institut IFAM. Und Mario, du bist Projektleiter und Fachdozent Functional Printing, ebenfalls bei Fraunhofer IFAM. Okay, Daniela, dann beginnen wir mal ganz vorne. Erstmal ganz grundsätzlich, gedruckte Batterien, gibt es denn das schon irgendwie auf dem Markt? Und vielleicht erklärst du auch mal ganz zu Beginn, was heißt gedruckte Batterien eigentlich? Druckt man da wirklich alle Komponenten einer Zelle oder sind das nur einzelne Dinge, wie zum Beispiel das Speichermaterial, was man dann auf die Folie druckt?
Grundsätzlich gedruckte Batterien oder auch Printed Batteries gibt es zu kaufen. Das sind jetzt nicht die klassischen Zellen, die man halt im Supermarkt sieht. Diese klassischen zylindrischen Rundzellen, die sind ja sicherlich allen bekannt. Das sind eher so kleinere Flachformate, vielleicht ein bisschen dicker als ein Blatt Papier und eignen sich dann eben auch für sehr spezifische Anwendungen. Ja, gerade im Internet of Things Bereich oder Signalübertragung bei Paketen irgendwo zu aufbringen, um da Signale zu übertragen. Und das sind häufig dann aber eben primäre Batterien. Das heißt, sie sind nicht wieder aufladbar und auch im Prinzip so ausgerichtet, dass sie wegwerfbar sind. Das ist dann natürlich auch wichtig. Das heißt, das sind Zellchemien, die umweltverträglich sind. Da gibt es tatsächlich Produkte, die dann angefangen von den Ableitern über diese Aktivschicht, wie du sagtest, alles aufdrucken auf eine, Polymerfolie, Kunststofffolie, die am Ende dann versiegelt wird und dann am Ende wieder ein Plus- und Minuspol entsteht und man eine Batterie hat, eine sehr, sehr flache Batterie. Was jetzt ein bisschen neuer ist, worauf wir uns natürlich auch fokussieren, sind insbesondere wiederaufladbare Batterien. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Und natürlich möchten wir auch gerne High-Energy-Batterien, also Batterien mit hohen Energiedichten realisieren. Und da ist der Siebdruck eben so charmant, den wir hier einsetzen, weil wir sehr, sehr dicke Schichten, also sehr viel Aktivmaterial auf diese Ableiterfolien auftragen können. Und da hat der Siebdruck sehr, sehr viele Vorteile im Vergleich zu klassischen Herstellverfahren. Und das ist im Prinzip das, was wir hier voranbringen.
Das hört sich ja super, super interessant an bis hier schon mal. Mario, jetzt gehen wir nochmal zwei Schritte zurück. Siebdruck ganz allgemein. Ich glaube, das kennen unsere Hörer davon, wenn man zum Beispiel mal so ein T-Shirt drucken will oder so. Tampondruck ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Hat aber überhaupt nichts zu tun mit diesem typischen Zeitungsdruck beispielsweise, Offsetdruck und so weiter. Kannst du mal Siebdruck und Inkjet erklären? Was ist denn das eigentlich?
Grundsätzlich ist beim Siebdruck halt so, ich habe einen Stoff oder ein Gewebe, wo ich eine Schicht drauf mache, die ich dann strukturieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel euer geladen Podcast-Logo zum Beispiel nehmen würde und das dann da drauf mache, dann lasse ich einen Teil von dem Gewebe offen, nämlich da, wo ich nachher durchdrucken möchte. Dann habe ich eine Farbe jetzt in der Hinsicht oder bei uns dann halt die Batteriepaste. Und dann habe ich eine sogenannte Rakel, das ist so eine Art Gummi. Damit streiche ich dann über das Sieb drüber. Und an den Stellen, wo das Gewebe offen ist, da kann die Paste halt durchgehen. Und darunter habe ich dann das, worauf ich dann drucken möchte. Beim T-Shirt ist es halt das T-Shirt. Bei uns sind es dann zum Beispiel, es ist eine Kupferfolie oder eine Aluminiumfolie, wo das Aktivmaterial draufkommt. Dadurch, dass ich das dann da durchdrucke, wird es nur an den Stellen gedruckt, wo es quasi offen ist. Und dann bin ich in der Hinsicht auch schon fertig. Es ist halt ein relativ schnelles Verfahren, weil es halt das Ganze nur einmal darüber rakeln muss. Dann muss ich es danach auch noch trocknen, bei den T-Shirts halt auch ähnlich. Oder da wird es noch über UV gemacht. Und dann ist das Ganze aber quasi fertig. Und ich arbeite mit einem Pastenmaterial, was so ein bisschen ist wie ich sag mal, im Haushalt hat man sowas wie Ketchup oder sowas wie eine Zahnpasta. Das heißt, wenn ich da Druck drauf bringe oder Bewegung reinbringe, dann wird die flüssiger und dadurch funktioniert dieser Prozess halt überhaupt auch erst. Beim Inkjet ist es dann anders, das kennt man auch von zu Hause oder ja, früher vielleicht, jetzt hat man eher Laserdrucker, aber früher gab es auch die Inkjet-Drucker im Büro oder auch zu Hause, wo ich eine Tinte habe. Beim Grafischen sind es dann irgendwelche Pigmente, die da drin sind, die mir die Farbe geben oder wir arbeiten hier am IFAM auch mit Inkjet oder auch Aerosoljet. Das ist noch ein anderes ähnliches Verfahren, wo man mit Tinten arbeitet, wo aber wirklich sehr, sehr feine Partikel drin sind, sogenannte Nanopartikel, weil einfach die Druckköpfe sonst gar nicht diese dickeren Partikel da durchbekommen würden. Und ein großer Unterschied ist halt auch, ich hatte ja gesagt, wir machen beim Siebdruck eine Form fertig, eine physische Druckform, sozusagen ein Drucksieb. Und wenn ich dann jetzt sage, okay, ich möchte jetzt aber nicht den geladen Podcast drucken, sondern das IFAM-Logo, dann brauche ich ja zwei unterschiedliche Siebe. Wenn ich das Ganze jetzt mit dem Inkjet machen würde, würde ich einfach nur das andere Layout einladen in die gleiche Anlage und könnte dann innerhalb von ja, kurzer Zeit verschiedene Layouts drucken.
Jetzt hast du es schon super erklärt mit Siebdruck, dass man das so ein bisschen besser versteht. Kannst du das jetzt mal bei der Batteriezellfertigung so gegenüberstellen zu dem klassischen Verfahren? Also was sind da die großen Unterschiede?
Beim klassischen habe ich dann einen ja, eher flüssigeren Slurry, der dann auf den Ableiter ja, eigentlich so abgelegt, beschichtet wird. Dort ist relativ viel Lösemittel drin, damit es halt auch diese Fließfähigkeit hat. Und das hat man ja auch schon öfter mal gehört. Man hat dann halt im Nachgang sehr lange Trocknungsstrecken, weil ich natürlich das Lösemittel wieder rausholen muss. Und da gibt's halt gewisse Einschränkungen in der klassischen Herstellweise, wie viel Schichtdicke, also wie dick kann ich eigentlich das Ganze sozusagen beschichten, weil ich halt sonst Probleme bekomme mit Trocknungsrissen, weil man kann sich ja vorstellen, wenn ich irgendwie 70 oder 60 bis 70, 80% an Lösemitteln in meiner Schicht drin habe und das rausholen muss, dann sieht das nachher aus wie im Sommer irgendwie die Erde und ist alles ganz aufgerissen. Und beim Siebdruck haben wir in der Hinsicht zwei Vorteile, die dem entgegenwirken. Das eine ist, wir können mit höher viskosen Materialien arbeiten. Das heißt, wir brauchen weniger Lösemittel und wir können halt auch nicht nur einmal drucken und trocknen, sondern ich kann das Ganze auch nacheinander, ich kann das auch immer wieder machen. Das heißt, ich drucke und trockne und drucke und trockne und kann darauf basierend dann halt schauen, wie viel Aktivmaterial möchte ich dann quasi eigentlich auf meinen Ableiter oder auf meine Folie einfach aufbringen.
Also ich höre raus, die Formen sind völlig flexibel, die Höhen sind auch flexibel. Da frage ich mich natürlich im Umkehrschluss, ob zwischen diesen Lagen sozusagen irgendwas beachtet werden muss. Aber jetzt machen wir trotzdem nochmal den Schritt zurück, Daniela. Welche grundsätzlichen wissenschaftlichen Fragestellungen interessieren euch denn beim Siebdruck? Was ist da gerade sozusagen State of the Art? Was sind so die ganz großen Fragestellungen, wenn du das jetzt mal reflektierst?
Es fängt im Prinzip bei den Materialeigenschaften an. Bei den Fragestellungen, wenn ich jetzt Ultra-High-Power-Elektroden beispielsweise haben möchte, also die sehr, sehr viel Leistung ziehen können, ist die Beschichtung ja meist so sehr porös. Ich habe kleine Partikel und brauche natürlich trotzdem noch ein gewisses Maß an Energiedichte in dieser Anwendung. Und ja, da fängt es im Prinzip beim Partikeldesign an. Genauso andersrum, wenn ich jetzt High-Energy-Elektroden mit Dickschicht applizieren möchte, habe ich größere Partikel, auch wenn sie am Ende in dieser Siebdruckpaste natürlich verarbeitet sind, müssen sie durch das Sieb aufgebracht werden und natürlich am Ende auch die Funktion in dieser dicken Schicht gewährleistet sein. Das heißt, ich kann natürlich sehr, sehr dicke Schichten applizieren, bringt mir aber am Ende möglicherweise nicht mehr Energiedichte, weil ich ja immer noch im System auch Flüssigelektrolyt beispielsweise habe. Und das heißt, ich muss sehr genau darauf achten, wie stelle ich diese Porosität, also die Freistellen in dieser Beschichtung ein, damit ich genügend Elektrolyt habe, aber auch gute Leitfähigkeit. Das sind alles die klassischen Designregeln, die man für die Elektrodenentwicklung auch bei klassischen Herstellverfahren berücksichtigen muss. Und man hat hier jetzt beim Siebdruck tatsächlich mehr Freiheitsgrade. Also wenn wir nochmal eben auf das Thema Dickschicht gehen, weil das natürlich schon auch ein Enabler im Prinzip ist für den Siebdruck, zu sagen, ich habe jetzt vielleicht ein Aktivmaterial, was von den Materialeigenschaften her nicht so hohe Energiedichte mit sich bringt, ich es aber dann wirklich in dicken Schichten auftragen kann, steigt sozusagen die Flächenkapazität, also die Kapazität pro Fläche. Dann komme ich beispielsweise im Vergleich von Lithium-Eisenphosphat-Materialien auch in die Region möglicherweise von Nickel-Kobalt-Manganoxid-Materialien, die ja so die High-Energy-Kathodenmaterialien sind, muss aber natürlich dann berücksichtigen, dass ich höhere Schichtdicken habe. Und ich möchte ja auch noch immer schnell laden können, also eine gewisse C-Ratenfähigkeit haben. Das heißt, ich muss mir dieses Schichtgefüge, was ich da aufgebracht habe, sehr genau einstellen, mit Additivierung arbeiten, vielleicht noch mit Formbildnern arbeiten, die leitfähig sind, um die elektrischen Leitpfade einfach aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine hohe Ionenbeweglichkeit, die ja die Ionen im Elektrolyten sind ja entscheidend, dann für den Übertrag zu gewährleisten. Das heißt, Porosität, auch die Verwundenheit der Poren, die sich dann da so aufbringt, sind ganz wichtige Fragestellungen und Optimierungsparameter, auf die man dann achten muss.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Okay, aber das ist ja super spannend, was du gerade gesagt hast, dass man im Prinzip mit eurem Verfahren, mit dem Siebdruckverfahren, Zellchemien voranbringen könnte und auf Augenhöhe zu NMC-Zellchemien bringen könnte, die das bisher eigentlich nicht geschafft haben, die aber ganz viele andere Vorteile haben, wie beispielsweise Natrium-Ionen-Batterien, die eben, ja, ich glaube so 175 Wattstunden pro Kilogramm stehen da gerade im Raum, die man dann aber natürlich viel besser in Konkurrenz dazu setzen könnte.
Das ist auch eine unserer Motivation natürlich, also insgesamt Batteriezellproduktion nachhaltiger zu machen, umweltfreundlicher. Wie Mario gerade schon gesagt hat, kann man halt hier beim Siebdruck viel, viel weniger Lösemittel einsetzen. Das heißt, das muss ich auch nicht mehr so rausbringen. Das heißt, ich kann mir Energie beim Trocknen sparen. Ich kann aber eben auch hier vielleicht nachhaltige Aktivmaterialien, also Nickel-Kobalt-freie Materialien, in diese Regionen bringen. Und auch für Natrium-Ionen ist für uns auch ein sehr spannendes Thema, die natürlich erstmal von den grundlegenden Energiedichtewerten hinter dem von Lithium-Ionen-klassischen Materialien liegen. Wenn ich aber trotzdem High-Energy dort haben möchte, kann man tatsächlich hier mit dem Siebdruck hohe Flächenkapazitäten realisieren. Und dann kommt es eben auf diese Rezeptur, ja, auf das Kochrezept an. Zum einen beim Mischen schon dieser hochviskosen Pasten für den Siebdruck, für die Siebdruckpaste. Und am Ende muss ich dieses auch in der Funktion nach der Beschichtung, nach dem Auftrag mit dem Sieb dann erhalten. Und da können wir auch über die Siebgeometrie wieder sehr viel schon an Form und Struktur reinbringen. Und durch diesen Multilagendruck, den wir jetzt ja hier stärker verfolgen, eben auch pro Schicht sehr, sehr großen Eingriff nehmen in die Zusammensetzung der einzelnen Schichten, was dann helfen kann, gerade bei Dickschicht die Funktion auch zu erhalten. Das sind alles so Dinge, die man dann eben sehr schön mit dem Siebdruck bei Dickschichtelektroden genau einjustieren kann.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebes Publikum. Ich bin total begeistert von dieser Produktionstechnologie. Mario, du hast ja jetzt gesagt, es sind im Prinzip alle Formen möglich. Es sind im Prinzip alle Schichten. Das hat natürlich irgendwie dann doch ein Limit, aber grundsätzlich sind alle Höhen irgendwie möglich. Ich habe mich sowieso gefragt in diesem Podcast, warum sind wir denn eigentlich limitiert an Rundzelle, an Pouchzelle oder irgendwie prismatische Zellen? Das hört sich ja super, super flexibel an in der Zellform, in der Schichtdicke. Jetzt ist natürlich die Frage, spiegelt sich das auch in der sozusagen Wattstunden pro Kilogramm Zelldaten wider? Was ist denn die leistungsstärkste oder energiedichteste Zelle, die dir bekannt ist, die siebgedruckt ist?
Eine Standard-Graphit-Anode haben wir schon mal mit 9 bis 10 Milliampere-Stunden pro Quadratzentimeter gemacht. Klassischerweise ist man da so der 2,5 bis 3, 4 Milliampere-Stunden, was dann schon recht hoch ist. Die Anode wird ja immer etwas höher ausgelegt im Vergleich zur Kathode. Ich kann über die Auswahl des Siebes meine Schichtdicke, meine Porosität schon vorher sehr gut einstellen. Ich kann sagen, ich drucke auf einer Anlage für ein Produkt eine Schicht und für ein anderes Produkt drei Schichten und kann das mit der gleichen Anlagentechnik machen. Oder wenn man nachher in irgendwelche Mobilgeräte oder ein Smartphone geht oder sowas zum Beispiel, dass man halt auch sagen kann, da ist sowieso immer nicht so richtig viel Platz. Ich muss keine rechteckige Zelle drucken, sondern ich drucke dann eine Zelle, die, keine Ahnung, eine S-Form hat oder die aussieht wie ein A, wie ein F. Wir haben hier schon Strukturen mit dem Siebdruck gedruckt, die sind ungefähr, also sind 20 μ, das ist ungefähr so breit oder ein Fünftel von einer Haardicke.
Dann fragen wir doch an dieser Stelle mal unsere Hörer, seid an dieser Stelle mal kreativ, in welche Applikationen, in welche mobilen Endgeräte oder auch, keine Ahnung, Fahrzeuge könnte man sozusagen noch Batterien reindrucken oder so. Schreibt es gerne mal in die Kommentare.
Ja, Daniele, die Frage an dich. Du hast natürlich jetzt einen ganz anderen Blick und wir haben jetzt gerade von Mario gehört, da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man so mit den klassischen Verfahren jetzt nicht abdecken kann. Welche Anwendungen würden denn jetzt besonders interessant, die vielleicht eben bisher vernachlässigt wurden, gerade wegen Form oder Dicke, Dünne, wie auch immer?
Das Charmante ist eben, wir können ja bestehende Aktivmaterialien in diesen Prozess reinbringen und wir können beispielsweise mit LFP, also dem Lithium-Eisenphosphat, dem nachhaltigeren Aktivmaterial, auch bei uns an der Stelle wässrig, in eine wässrige Paste verarbeitet, können wir in Regionen bringen, womit wir dann auf Zellebene 200 Wattstunden pro Kilogramm anstreben. Das nur als Größenordnung, was wir uns vorstellen. Das heißt, da müssen wir aber eben dicke Schichten auftragen, um dahin zu kommen. Und das haben wir in der Vergangenheit versucht. Und da kann ich nochmal eine Größenordnung mitgeben. Bei Lithium-Eisenphosphat sind so vielleicht gängig 2,5 Milliampere-Stunden, die man auf so einem Quadratzentimeter aufbringt. Und wir gehen hier halt mindestens in die Verdopplung rein. Und das heißt, natürlich am Ende haben wir auch sehr viel dickere Schichten. Und genau, um das dann auch am Ende effektiv rauszuholen, das ist eben genau die wissenschaftliche Fragestellung, die wir sehr spannend finden. Aber eben auch dann schon bis zu 150 Wattstunden pro Kilogramm rausgeholt haben aus unseren Laborzellen, muss man sagen. Im Prinzip stellen wir uns natürlich schon vor, der Siebdruck wäre dafür geeignet, auch in Massen zu produzieren. Und da ist es natürlich auch sehr, sehr charmant, immer mit einem Standardformat zu arbeiten. Aber wie schon gesagt, man kann hier natürlich sehr viel offener denken. Und da sind es dann eher so Spezialanwendungen. Das kann dann beispielsweise im Bereich auch Medizin gehen, ja, wo man dann sehr spezielle Zellformate braucht. Da hilft es natürlich. Oder auch im Bereich Luftfahrt oder so. Drohnen oder ähnliches, wo man einfach vielleicht nochmal ein bisschen mehr am Bauraum dann schrauben muss und am Gewicht an der Stelle.
Das klingt alles super, super spannend. Ich wette, unsere Hörer, ja, da raucht gerade der Kopf in der kreativen Anwendung, wo man siebgedruckte Folien irgendwo reinstecken kann. Wir würden euch gerne gleich mal fragen, ob es wirklich diese typische Drop-in-Technologie ist, also ob man sozusagen diesen Siebdruck so einfach sozusagen anwenden kann mit den bestehenden Produktionsverfahren von Lithium-Ionen-Batterien. Daniela, jetzt aber nochmal kurz die Frage vorab, warum beschäftigt ihr euch denn nicht jetzt schon mit ganz anderen Zellchemien? Also warum seid ihr da bei Lithium und Natrium? Es gibt ja die multivalenten Batteriezellchemien, wie zum Beispiel Aluminium, Calcium, Magnesium. Sind die nicht eigentlich viel realistischer? Weil ihr seid ja eigentlich an überhaupt gar nichts gebunden. Insofern, warum könnt ihr nicht einfach der Kreativität da freien Lauf lassen und die ganzen coolen, nachhaltigen neuen Zellchemien da jetzt schon realisieren?
Tatsächlich machen wir das auch. Also wir arbeiten im Bereich Zink-Ionen-Technologie auch sehr viel. Wir haben auch schon Zink-Anoden, metallische Zink-Anoden gedruckt. Das funktioniert. Wir arbeiten im Bereich Zink-Luft, wo wir dann an der Stelle auf der Luftseite, also in dem Fall dann Gas-Divisionselektroden-Seite, eine Elektrode entwickeln müssen, die auf der einen Seite eben Luft- und Gasdurchlässigkeit gewährleistet, auf der anderen Seite als eigentlich aktive Schicht dann eben eine sehr komplexe Funktion einbringen muss. Und da haben wir auch schon mit ein bisschen ungewöhnlicheren Siebgeometrien gearbeitet. In dem Fall haben wir mal ein Schachbrettmuster uns designt, wo wir lokal direkt quasi Aktivmaterialien für die Entladung und für die Ladung dann eingebracht haben. Das heißt, das haben wir natürlich alles mit im Blick. Auch das Thema Festkörper, Festkörperfertigung. Am Ende, wenn man in die Festkörperzellfertigung reinschaut, ist ja eben die große Frage, welcher Prozess ist denn da geeignet? Die Materialien sind teils sehr empfindlich oder eben schwerer zu verarbeiten. Und auch hier haben wir eben dann in öffentlichen Projekten die Möglichkeit, tatsächlich das weiterzuentwickeln. Das ist also ein bisschen einerseits sehr stark von der Industrie getrieben. Das heißt, da möchte man natürlich in diesen stark drängenden Lithium-Ionen- und aufkommenden Natrium-Ionen-Markt rein. Auf der anderen Seite haben wir dann eben die Möglichkeit, und das verfolgen wir auch sehr stark, eben in diese neueren Zellchemien und auch nachhaltigeren Zellchemien dann reinzuschauen. Das machen wir auch, das nutzen wir auch dann tatsächlich schon aus.
Ja, wenn wir uns jetzt mal die gesamte Produktionstechnologie so in so einer Gigafactory angucken. Mario, wie ist das jetzt mit eurem Siebdruck? Wäre das so einfach integrierbar in so ein derzeit schon laufendes Konzept oder müsste da so eine Gigafactory komplett neu geplant werden, also alle möglichen Anlagen eigentlich neu gedacht, neu umgestellt werden?
Aus meiner Sicht eigentlich nicht, wenn man jetzt mal sich eine Gigafactory rausnimmt. Ich würde die klassische Beschichtungstechnologie durch eine Siebdruckbeschichtung ersetzen. Es gibt einerseits den sogenannten Flachbett-Siebdruck, wie er auch in der Leiterplattentechnik oder sowas eingesetzt wird. Man kann aber auch mit Rotationssiebdruck arbeiten. Da hat man dann keine flachen Siebe, sondern das sieht so aus wie so eine Trommel, sag ich mal, die sich dann einfach dreht. Das heißt, da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten hinsichtlich Zugewinn von Produktionsgeschwindigkeiten. Und auch hinsichtlich der Trocknung könnte man einfach die konventionelle Trocknung halt nutzen mit den Bandöfen, die wahrscheinlich wesentlich kürzer wäre. Das heißt, wir würden mit weniger Trocknungsstrecke auskommen, je nachdem, welche Kapazitäten dann die Zelle nachher wirklich haben soll oder die einzelne Elektrode, hätte man halt nicht eine Beschichtung und dahinter eine lange Trocknung, sondern dann den Drucker Nummer 1, wo die erste Schicht aufgebracht wird, einen kurzen Trockner dahinter. Dahinter kommt dann die nächste Trocknungsstrecke und so weiter und so fort. Dadurch, dass wir das Sieb ja quasi einmal aus der Schicht einmal rausziehen, ist es halt auch so, dass wir keine ganz glatte Oberfläche haben, sondern eher so ein bisschen unruhige, raue Oberfläche. Was aber andersrum wieder ist, dass ich halt eine größere Oberfläche habe, ist ja genau wie wenn wir zum Beispiel, und wenn uns kalt ist oder sowas, dann kriegen wir hier unsere Goosebumps und dann versucht der Körper dadurch ja sozusagen die Wärme mehr reinzuholen. Andererseits ist aber halt auch so, dass ich dadurch die Lösemittel etwas besser rausbekommen kann. Und unsere Schichten, wie wir es bisher gesehen haben, sind auch in der Hinsicht etwas widerstandsfähiger, um sowas wie eine Lasertrocknung oder auch eine Infrarottrocknung nutzbar zu machen, womit halt auch dann die Trocknungsstrecke verkürzt werden kann und auch die Kosten für die Trocknung, weil das sind ja in der aktuellen Herstellweise auch einfach sehr große Posten hinsichtlich der Kostenerzeugung von den Zellen. Und da haben wir mal grob manchmal ausgerechnet, dass wir da ungefähr bei so Einsparungen von 20 bis 30% nachher landen können.
Ja, Daniela, ich höre da eigentlich nur Vorteile raus aus diesem Verfahren und bin jetzt ein bisschen verwirrt, dass das nicht eigentlich schon überall weltweit in Gigafactories eingesetzt wird, gerade dieses Verfahren. Also was hindert denn die Industrie daran, das jetzt zu integrieren? Und vielleicht kannst du auch mal so in der Branche die Stimmung beschreiben. Ist das gerade so ein Aufwärtstrend für diesen Siebdruck oder schlafen da eigentlich noch alle so in der Industrie und haben das bisher noch nicht so richtig mitbekommen?
Ich glaube, schlafen tut da keiner mehr. Aber grundsätzlich nochmal, warum es nicht der Stand der Technik ist, weil sich die Anforderungen, glaube ich, an die Batterien deutlich geändert haben. Also bevor man natürlich so eine Gigafactory komplett nochmal neu denkt, nutzt man natürlich die bestehende Fabrik und Zellfertigung, wie sie ist. Es sind ja auch schon durchsatzoptimierte Fertigungslinien. Das heißt, ein etablierter Zellhersteller hat jetzt vielleicht auch keine Notwendigkeit, da umzustellen. Gerade wenn man, sage ich mal, punkto Energiekosten da relativ günstig fahren kann. Das ist ja auch immer sehr länderspezifisch, was diesen Impact angeht. Dadurch, dass wir aber eben ja in dem Bereich Automotive eben jetzt ganz andere Anforderungen an Batteriezellen haben im Vergleich zu vor 30 Jahren, haben sich eben auch die Fertigungsverfahren ja geändert. Also trockene Prozessierung gibt es ja auch. Auch das macht man ja nicht ohne Grund. Auch dort ist die Idee, Hochenergiebeschichtungen herzustellen und Energie einzusparen. Am Ende auch hier bei uns im europäischen Raum Zellen wettbewerbsfähig von den Kosten her herstellen zu können. Und wir sind hier mit dem Drucken im Prinzip ähnlich, auf dem ähnlichen Weg unterwegs, haben sehr viel mehr Freiheitsgrade in den Formaten, wie schon erläutert. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was in der Branche schon gesehen wird und auch die Chancen deutlich gesehen wird, gerade für auch Spezialanwendungen. Das, warum wir uns hier diese Printing-Plattform jetzt konstruiert haben und aufbauen am IFAM, ist, dass man natürlich als Startup beispielsweise auch nicht ein zu großes Risiko fahren kann. Das heißt, es braucht einmal von dem grundsätzlichen Herstellung und Qualität am Ende gedruckter Elektroden oder gedruckter Zellen natürlich auch einen gewissen Nachweis dafür, dass es kontinuierlich und für die Serienfertigung irgendwie funktioniert. Und da wollen wir diese Lücke schließen. Das hat mit der Risikobereitschaft natürlich dort zu tun. Und da braucht man einfach natürlich am Ende in der Ausentwicklung von einer wirklich industriellen Fertigungslinie natürlich sehr viel Know-how über jeden einzelnen Schritt. Also von der Mischung über den Siebdruck, über vielleicht das sequentielle Trocknen, möglicherweise das sequentielle Kalandrieren und Verdichten dieser Elektroden am Ende, wenn man jetzt in dieser von Rolle zu Rolle Fertigung denkt. Und da wollen wir halt unterstützen. Das ist auch das, was im Prinzip die Projektpartner bei uns erwarten, dass wir diesen Prozess, wie kann man am Ende wirklich diesen Siebdruckprozess skalieren in der Fertigung, mit begleiten. Jedes Produkt ist halt unterschiedlich und bedarf dann auch natürlich Anpassungen in diese Einzelprozesse bei der Fertigung. Und um da mehr Sicherheit zu schaffen und mehr Belastbarkeit, möchten wir das gerne da sozusagen experimentell auch unterstützen, idealerweise auch mit digitalisierten Verfahren, sodass man ein gutes Monitoring hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Es gibt einfach bestehende Beschichtungstechnologie und Zellfertigungsanlagen zu kaufen. Da weiß man im Prinzip, es funktioniert, auch wenn man natürlich auch weiß, nur wenn man die Anlagen kauft, heißt es nicht, dass man eine funktionierende Fertigungslinie hat. Und hier ist es man aber an der Stelle, wo man eben diese Maschinenfähigkeit bei Übergabe von Beschichtung in die Trocknungseinheit, die ist noch nicht so richtig nachgewiesen auf diesem höheren TRL. Und da möchten wir eben unterstützen.
Ja, Mario, ich habe jetzt von Daniela verstanden, ihr seid im Prinzip im Moment in so einem Bereich, dass es sehr viel Forschung da gibt, speziell jetzt auch bei euch dazu, und solche Anlagen auch weiterzuentwickeln, aber das natürlich noch nicht in einem skalierten industriellen Maßstab ist. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach irgendwo zu einem Anlagen- und Maschinenbauer gehen und sagen, ich hätte gerne für Siebdruck irgendwie eine Komplettlösung. Sowas gibt es ja wahrscheinlich sowieso auch bei derzeitigen Gigafactories nicht, aber das heißt, ihr arbeitet sehr, sehr eng wahrscheinlich mit dem Maschinen- und Anlagenbau zusammen, um da eben auszuloten, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man irgendwelche vielleicht auch Schwierigkeiten, die ihr so seht in der Forschung, wie kann man die durch den Maschinenbau dann lösen oder wie läuft das?
Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht vor der Beschaffung von unserer Anlage jetzt. Der Siebdruck ist ja schon ein ganz altes Verfahren, ist auch in ganz vielen anderen Branchen etabliert, hat schon in der Hinsicht vieles durchgemacht. Und das heißt, es gibt halt auch eine bestehende Anlagentechnik oder Anlagenhersteller, die dort einfach sehr viel Expertise haben, auch in dem Bereich drumherum. Es gibt Hersteller für die Siebe. Es gibt einfach ganz tolle Entwicklungen auch von Seiten der Rakeln, die, wenn man das so ein bisschen vergleicht, halt auch einen ganz wichtigen Einfluss haben, so wie die Reifen beim Auto, die Verbindung halt machen. Aber es ist halt auch da, dass auch das Rakelgummi einen ganz wichtigen Einfluss hat. Alleine von den Auflösungen auch in der Produktion von den Sieben. Da kann man auf ein sehr großes Know-how in der ganzen Branche eigentlich zurückgreifen. Die Branche hat manchmal so ein bisschen Imageprobleme, was man dann auch immer öfter so hört von wegen, ja, warum will man jetzt noch auf Siebdruck setzen? Das ist doch viel zu alt. Manchmal zeigt der Siebdruck oder die Branche vielleicht nicht genau genug, wo sie eigentlich schon viel Impact hat, und wenn wir jetzt halt hier bei euch eigentlich im Podcast eigentlich schon genau richtig sind. Es geht ja nicht nur um Drucken von Batterien oder von Elektroden, auch im Bereich zum Beispiel der Photovoltaik mit den ganzen Busbars, die sind alle siebgedruckt. Da wurde aber jetzt nicht irgendwie in der Hinsicht leider von der Siebdruck-Community gesagt, so, wir sind die Enabler für die große Energiewende hier in Hinsicht auf Photovoltaikproduktion. Und da sieht man ja auch, das sind auch einfach große Stückzahlen, die da hergestellt werden, hohe Qualitätsansprüche. Und in der Hinsicht ist man da, glaube ich, europäisch, aber auch mit asiatischen Partnern, aber auch mit sehr vielen deutschen Anlagenherstellern da wirklich sehr gut aufgestellt, um dort auf Anlagentechnik zurückgreifen zu können, um mögliche Fertigungslinien, Produktionsstätten mit Rolle zu Rolle Siebdruckanlagen aufzubauen, mit denen man wirklich qualitativ hochwertige Elektroden herstellen könnte. Also da in der Hinsicht hätte ich da keinerlei Thematik, die ich da sehe, dass da was nicht funktionieren sollte, sondern da sind wir wirklich hier sehr gut aufgestellt.
Ja, Daniela, Mario, herzlichen Dank für eure Erläuterung und eure Expertise. Wir drücken fest die Daumen, dass der Siebdruck gerade hier in Europa eine viel größere Rolle spielt in Zukunft und dass das Thema vorangeht. Liebes Publikum, schreibt uns mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Siebdruckverfahren? Was denkt ihr darüber? Würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao. Ciao.